Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite, wie jedes Mal, Steffen Pasler, Rechtsanwalt von den ETL Rechtsanwälten aus Rostock. Hallo Steffen.
Hallo Dietrich.
Ja, Steffen, dann springen wir gleich mal in unsere aktuellen Nachrichten und ich habe einen kurzen Hinweis auf ein Urteil des Verwaltungsgerichts Wiesbaden mitgebracht. Nur kurz, weil es da mal wieder um die Grundsteuer geht und ob die denn rechtmäßig ist oder nicht. Wir hatten in den letzten Folgen ja schon öfter mal darüber berichtet, dass so das eine oder andere Verwaltungsgericht entschieden hat, dass bei denen die Grundsteuer jedenfalls rechtswidrig sein. Jetzt hat das Verwaltungsgericht Wiesbaden so für einige Gemeinden im Bereich des Rheingaus entschieden, dass dort die Grundsteuern rechtmäßig sind und die entsprechenden Klagen gegen die Festsetzung abgewiesen. Für wen das mal interessiert, das sind die Urteile vom 2. März 2026, unter anderem Aktenzeichen 1K653 aus 25.wi. Kommen wir weg vom Verwaltungsgericht Wiesbaden hin zum Bundesfinanzministerium. Das hat am 1.4. mehrere Schreiben auf den Weg gebracht. Einmal ein Schreiben für die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen. Da geht es um die internationale Zusammenarbeit der Finanzbehörden. Jetzt hier konkret bezogen auf die sogenannte Mindeststeuer. In anderen Bereichen, da gibt es schon eine ganze Menge Zusammenarbeiten, aber wie gesagt, jetzt nochmal Ausbau bei der Mindeststeuer. Dann das zweite Schreiben des BMF bezieht sich auf die umsatzsteuerliche Organschaft. Da gab es einige Urteile, die jetzt das BMF für sich auch umsetzen musste. Da ist jetzt auch klar und es wird weiterhin so sein, dass unternehmerische Tätigkeiten innerhalb der Organschaft, also zwischen Organträger und Organgesellschaft, weiter nicht steuerbar sein werden als sogenannte Innenleistung. Was jetzt ein bisschen was Neues ist, was ist denn eigentlich mit nicht unternehmerischen Leistungen? Die werden jetzt nach der mehr oder weniger neuen Ansicht dann auch nicht steuerbar sein. Ja, und dann das dritte Schreiben des BMF, da geht es um Vorsteuerabzug und unentgeltliche Wertabgaben. Da geht es dann eben entsprechend um diese Punkte und vor allem darum, was ist, wenn ich einen einheitlichen Gegenstand habe, wie kann ich denn das aufteilen? Das ist noch möglich, wenn ich den Gegenstand unternehmerisch als auch privat nutze. Aber ein Problem haben wir, wenn der Gegenstand unternehmerisch und nicht unternehmerisch genutzt wird. Da war bisher die Lösung des Finanzamtes für die nicht unternehmerische Lösung, eine unentgeltliche Wertabgabe dort zu sehen. Das wird sich jetzt ändern. Das geht jetzt in Richtung § 15a USTG. Über den wird es dann die entsprechenden Anpassungen geben. Das Ganze wird dann auch im Umsatzsteueranwendungserlass dann geregelt werden. Und dort gibt es dann auch ein neues Schaubild, eben wie der Vorsteuerabzug dann in Zukunft aus Sicht des Finanzamtes vorzunehmen ist. Also wer da Fragen zu hat, dann in Zukunft in den Umsatzsteueranwendungserlass gucken.
Ja, ein historisches Ereignis. Die Tariflöhne im Bauhauptgewerbe sind seit dem 1. April einheitlich. Also keine Unterschiede mehr zwischen Ost und West. Sie erhöhen sich einheitlich für die ganze Bundesrepublik für Bauhelfer und Werke, also in der Lohngruppe 1, auf 15,86 Euro und für Fachwerker auf 17,34 Euro. Natürlich für Spezialbaufacharbeiter und Vorarbeiterpoliere auch. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, diese Mindestlohnerhöhung gelte nur für tarifgebundene Vertragsparteien, nicht tarifgebundene. Also die bis 2021 bestehende allgemeinverbindliche Erklärung, die gibt es eben auch für diese Tariflohnerhöhung nicht. Wir warten also immer noch seit 2021 auf die 13. Bauarbeitsbedingungenverordnung, die irgendwie nicht kommen will. Man kann da vielleicht langsam ein bisschen abergläubisch werden. Vielleicht kommt ja auch gleich die 14. Schauen wir mal. Wir werden auf jeden Fall sofort und gleich hier berichten.
Ja, prima. Vielen Dank. Dann ein Hinweis aus Baden-Württemberg. Da hat das OFD darüber informiert, dass Kassenkontrollen durchgeführt worden sind bei Barbershops, Tattoo- und Nagelstudios. dass sich natürlich dort viele Mängel ergeben haben, vor allem darin, wie die Kasse geführt wird, dass es keine TSE gab und dass die Belege nicht entsprechend ordentlich herausgegeben worden sind. Also all das, was so die normalen Mängel sind, gab es hier auch, aber es seien wohl viele gewesen. Als Hinweis für uns, all diejenigen, die vor allem mit Bargeld zu tun haben, man muss da schon darauf achten, dass die Kasse ordentlich geführt wird, dass diese technische Sicherheitseinrichtung vorhanden ist, dass man sich eben an die Belegausgabepflicht hält, weil die Finanzbehörden sehen schon, da gibt es halt viele Mängel und es wird Kontrollen geben und da möchte man ja nicht negativ auffallen. Dann ein Hinweis auf das Verwaltungsgericht Düsseldorf. Da wurde ein Beitragsbescheid des Versorgungswerkes an eine Rechtsanwältin bekannt gegeben, aber nicht per Post, sondern über das besondere elektronische Anwaltspostfach. Jetzt beschwerte sich die Dame beim Verwaltungsgericht, dass sie das nicht gegen sich gelten lassen möchte. Man hätte ihr das ja auch als Brief schicken können. Und dann hat das Verwaltungsgericht entschieden, nein, du bist Anwältin, du hast als Anwältin dann eben auch ein entsprechendes besonderes elektronisches Anwaltspostfach. Und damit hast du dann auch die berufsrechtliche Pflicht, immer mal wieder in das Postfach reinzuschauen, die passive Nutzungspflicht. Und das gilt für alle Berufsgruppen, die entsprechende besondere elektronische Postfächer haben, also zum Beispiel auch die Steuerberater mit dem sogenannten BEST. Da muss man dann eben entsprechend reingucken. Da kann immer mal wieder was reinkommen, auch was, was jetzt nicht, vielleicht nicht von Gerichten oder dergleichen ist, so wie hier eben dann vom Rechtsanwaltsversorgungswerk. Und die gelten dann als zugestellt und wenn Fristen laufen, dann könnten die eben doch abgelaufen sein. Was ich dazu mal erkundigen möchte, ist das Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf vom 18. März 2026, Aktenzeichen 20K3557/25. Ja, und dann zum Abschluss für unseren aktuellen Teil. Das Thüringer Finanzministerium hat darüber informiert, dass sie eine Taskforce zur Influencer-Besteuerung eingerichtet haben. Denn selbst in Thüringen soll es über 500 Influencer geben. Und die haben eine ganze Menge steuerliche Themen. Und man hat anscheinend den Eindruck, dass diese Influencer nicht alles, was die denn so als Einnahmen haben, dann auch wirklich versteuern. Und deshalb konzentriert man sich dann hier mit dieser Taskforce auf die Influencer. Also, wenn sie Influencer sein sollten oder beraten sollten, Achtung, Achtung, in Thüringen, aber wahrscheinlich auch in anderen Bundesländern wird sich immer mehr der Blick dann auch auf diese Berufsgruppe richten. Ja, und damit kommen wir dann auch schon zu unseren aktuellen Urteilen der Woche. Und ich habe eins aus Berlin und Brandenburg mitgebracht. Da geht es mal wieder um die Corona-Hilfen, hier über Überbrückungshilfe 3. Und da hat die Bewilligungsbehörde, die IBB, als auch jetzt das OVG Berlin-Brandenburg einen Verbund bejaht. So, das ist an sich jetzt erstmal noch nicht so spektakulär. Die Begründung dafür ist aber dann doch einzigartig und lässt so ein bisschen aufhorchen. Also ein Verbund habe ich ja erstmal, wenn ich mehrere Unternehmen habe und eigentlich muss ich nach dem europäischen Recht dann bestimmte Bedingungen erfüllen. Zum Beispiel, dass ich eben eine gewisse beherrschende Stellung dann als Obergesellschaft oder Gesellschafter dann auch habe. Beziehungsweise, dass es zwischen den beiden dann auch Verflechtungen gibt. So, hier gab es erhebliche personelle Verflechtung, hat das OVG Berlin-Brandenburg festgestellt, nämlich es gab familiäre Beziehungen. Die sachliche Verflechtung zwischen den beiden Unternehmen, die war aber extrem gering ausgeprägt. Also es wird gesagt, so um die 3% gerade mal. Also es war fast gar nicht vorhanden, dass man da irgendwie im selben Markt irgendwie aufgetreten ist. Trotzdem hat diese erhebliche personelle Verflechtung dem OVG Berlin-Brandenburg gereicht, um hier einen Verbund zu bejahen und damit dann die entsprechende Überbrückungshilfe des einen Antragstellers auch abzulehnen. Also von daher, es kann sein, dass man von den Gerichten dann keine große Hilfe erwarten kann und dass sie sehr schnell einen Verbund bejahen. Das ist das Urteil des OVG Berlin-Brandenburg vom 10. März 2026, Aktenzeichen OVG 6b 8/25. Das nächste Urteil ist ein bisschen positiver. Es kommt vom BFH, also vom Bundesfinanzhof. Da ging es um einen Fall aus der Automobilindustrie. Und in der Automobilindustrie, da werden ja Autos hergestellt, dafür brauche ich eine Werkhalle. Und in der Werkhalle befindet sich so eine Fertigungsstraße. Und die Steuerpflichtigen, um die es hier geht, die haben für diese Fertigungsstraße Kabelrinnen verlegt und in dieser Fertigungsstraße eben diese Kabelrinnen dann montiert. Die haben nichts selber am Bauwerk gemacht. Das Finanzamt ging trotzdem davon aus, dass es eben hier einen Bauwerkbezug gab und dass Bauabzugssteuer nach § 48 Einkommensteuergesetz einbehalten hätte werden müssen bzw. abgeführt werden müssen. Das sah der BFH jetzt hier tatsächlich anders. Er meinte, diesen 48 Einkommensteuergesetz, den muss man sich schon mal angucken und da muss es dann auch einen Bezug zum Bauwerk und zum Baugewerbe geben. Und wenn ich nichts irgendwie an diesem Bauwerk da rumwurschtel, sondern hier nur an der Fertigungsstraße die Kabelrinnen montiere, dann hat das also überhaupt gar keinen Bauwerksbezug und damit fällt auch keine Bauabzugssteuer an. Aber Achtung, das Ganze ist tatsächlich mehr oder weniger Case Law hier bei der Bauabzugssteuer. Da muss man schon immer sehr genau hingucken. Habe ich dann doch einen Fall der Bauabzugssteuer? Habe ich keinen Fall der Bauabzugssteuer? Das kann also dann wirklich in Nuancen dann in die eine oder die andere Richtung gehen. Ja, wie gesagt, hier ging es mal gut aus. In dem Urteil vom BFH vom 11. Dezember 2025, Aktenzeichen Römisch 3 R44 aus 22. Ja, und das letzte Urteil dann von meiner Seite ist auch nochmal vom BFH. Da geht es um einen Grunderwerbsteuerfall. Da hatte man ursprünglich mal für minderjährige Kinder, die konnten selber jetzt nach außen nicht auftreten, als volljährige Vertreter, die haben eine GbR gegründet und für diese GbR ein Grundstück gekauft. Diese Volljährigen sollten aber nur Treuhänder sein. Die eigentlichen Treugeber sollten die minderjährigen Kinder sein. Wenn man das dann steuerlich sich angucken würde, da würden wir durch so eine Treuhand durchgucken und sagen, naja, dem Treugeber gehört ja am Ende dann die GbR bzw. die Immobilie der GbR. Grunderwerbsteuerlich ist das anders. Da wird tatsächlich aus zivilrechtlicher Sicht geguckt und da sind die Treuhänder, die GbR-Gesellschafter und am Ende dann eben auch diejenigen, die dann die Immobilie gekauft haben. Jetzt kam es dazu, dass die Treuhänder den Treugebern, also den Kindern, die jetzt nicht mehr minderjährig waren, die Immobilie übertragen wollten bzw. die GbR-Anteile übertragen haben. Und da hat der BFH jetzt gesagt, das führt zu Grunderwerbsteuer, weil eben zivilrechtlich bisher die GbR mit der Immobilie den Treuhändern gehört hat und jetzt den Treugebern gehört. Und damit haben wir eben einen entsprechenden grunderwerbsteuerlichen Tatbestand und Grunderwerbsteuer ist hier ausgelöst worden. Das ist das Urteil des BFH vom 5. November 2025, Aktenzeichen Römisch 2 R9 aus 23. Ja, und zum schönen Abschluss dann noch mal was Feines von dir, Steffen.
Ja, hier geht es auch um zivilrechtliche Grundsätze, allerdings in der Betrachtung des Sozialrechts. Was war passiert? Ein Kläger leistete von September 2011 bis Dezember 2018 Ratenzahlung an die Bundesagentur für Arbeit auf bestandskräftige Erstattungsforderungen des Jobcenters, also SGB II. Dann guckt er ins Gesetz und stellt fest, dass nach § 50 Absatz 4 SGB X Erstattungsansprüche grundsätzlich einer vierjährigen Verjährungsfrist unterliegen, und zwar nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Erstattungsverwaltungsakt unanfechtbar geworden ist. So, nun beruft er sich auf die Verjährung und wollte sein Geld wiederhaben. Die Behörde hat ihm entgegengehalten, durch die Zahlung hätte er doch den Betrag anerkannt. Denn nach § 212 Absatz 1 Nummer 1 BGB beginnt die Verjährung erneut, wenn der Schuldner den Anspruch durch Abschlagszahlung, Zinszahlung oder Sicherheitsleistung oder in anderer Weise dem Gläubiger gegenüber anerkennt. Ja, aber die Bundesagentur ist doch gar nicht mein Gläubiger, hat der Betroffene hier, der Kläger eingewandt, sondern das Jobcenter. Das ist egal, hat das Bundessozialgericht in letzter Instanz dann entschieden. Es kommt nicht darauf an, welche administrative Behörde zahlt. Wichtig allein ist nur, ob ein Verhalten vorliegt, das sich sachlich auf die titulierten und festgesetzten Forderungen bezieht. Also gewisserweise contra legem. Muss man wissen, wenn man im Sozialrecht also mit zivilrechtlichen Vorschriften argumentieren will. Ja, das war das Urteil des Bundessozialgerichts vom 5. März 2026 zum Aktenzeichen B7AS15/24.
Ja, vielen Dank, lieber Steffen. Damit sind wir für die Woche auch schon wieder durch. Herzlichen Dank, dass du dabei warst und dann bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.